Wir alle kennen mit Sicherheit Krimis oder Kriminalgeschichten. Also ob es jetzt in der Form von einem Buch ist oder auch in einem Film, ist eine Geschichte, wo wir gelernt haben, auf die kleinen Details zu achten, auf die kleinen Spitzfindigkeiten, weil die können letztlich der Schlüssel ja für das große Geheimnis sein. Die können die Identität des Mörders aufdecken. Und ein guter Autor, der wird natürlich versuchen, möglichst viele von diesen Details einzubauen, ja, damit die Leser, damit die Leute, die den Film schauen, ja immer mehr ja, dem Mörder auf die Schliche kommen. Vielleicht will er ihn noch ein bisschen verwirren, aber letztlich will er ja uns helfen, ja, diesen Mörder, dieses Geheimnis ja, aufzudecken. Ja, und irgendwo mittendrin gibt er wahrscheinlich auch noch so Hinweise, dass, wenn man dann intensiv genug drüber nachdenkt, dann hat man das Geheimnis selber geknackt. Im Johannesevangelium, also dem Buch, wo wir heute die Predigtreihe auch fortsetzen werden, steht nichts ohne Zufall. Ja, tatsächlich finden wir in dem Buch sehr viele kleine Details und Gedankengänge, ja, die beinahe schon verwirrend sein könnten. Aber anders als bei Kriminalgeschichten möchte natürlich Johannes ja, dem Leser uns heute ja nicht irgendwie uns hinters Licht führen. Er möchte uns nicht verwirren, er möchte uns nicht in eine Sackgasse führen, wo wir dann ja auch nicht mehr rauskommen. Es ist wichtig aber trotzdem, ja, diese Geheimnisse, diese Hinweise ja zu erkennen, die er uns gibt, damit wir letztlich auf den zentralen Punkt, auf die Hauptsache stoßen. Ja, und er hat zwei große Ziele in dem Johannesevangelium. Zum einen möchte er, dass wir die Herrlichkeit Jesu Christi erkennen. Ja, wir haben in Johannes jetzt kein Krimi in dem Sinne, wo er versucht, uns eben hinters Licht zu führen, sondern er hat ein Ziel, er möchte uns Jesus präsentieren und er möchte, dass wir Jesus in diesem Evangelium letztlich finden. Ja, er möchte in dem Evangelium Jesus Christus präsentieren und dass wir eben diese Herrlichkeit Jesu entdecken. Ja, so fängt er auch an in Johannes 1, Vers 14 und schreibt: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir, damit meint er sich, ja, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, Johannes möchte auch, dass wir diese Herrlichkeit Jesu Christi in dem Johannesevangelium entdecken, dass wir eben diese Herrlichkeit sehen, weil er auch davon überzeugt ist, dass sie lebensverändernd ist. Ja, und deshalb ist auch mein Wunsch für die Predigt heute, ja, dass wir heute in den nächsten Wochen, wo wir ja die Kapitel 6 bis 8 bis Ende November jetzt anschauen werden, ja, immer mehr von dieser Herrlichkeit Jesu erkennen und uns, ja, die uns dann auch immer mehr verändert. Aber natürlich möchte Johannes jetzt nicht nur, dass wir Jesus anschauen, wir lesen über ihn, okay, und das war's, ja, sondern er hat noch ein weiteres Ziel, ein großes Ziel mit dem Johannesevangelium. Und zwar hat er das ganze Buch geschrieben, damit es zu dem Höhepunkt kommt. Und da schreibt er dann in Johannes 20, Vers 30, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Ja, Johannes berichtet in dem Evangelium nicht einfach nur von Wundern, die einfach hintereinander aufgereiht sind und möchte uns einfach dadurch ins Staunen bringen. Ja, er möchte mit seiner ganzen Erzählung einen Punkt machen. Und deshalb schreibt er auch nicht unbedingt von Wundern, sondern er sagt immer wieder, dass es Zeichen sind. Er nennt immer diese Wunder Zeichen. Ja, seine Absicht dabei ist eben nicht nur, dass wir durch die Wunder einfach ins Staunen geraten und dann freuen wir uns darüber, dass Jesus so groß ist, sondern ja, er möchte uns helfen zu verstehen, wer dieser Jesus ist. Er möchte uns helfen, ja, zu verstehen und diesen Jesus zu erkennen. Ja, Wunder, sie führen zum Staunen, aber ein Zeichen führt zum Verstehen. Und das ist auch das Ziel der Predigtreihe, jetzt durch das Johannesevangelium auch weiter. Wir wollen die Herrlichkeit Jesu, die Größe, die Schönheit Jesu immer besser erkennen, ihn immer mehr verstehen und sehen. Und das alles soll dazu führen, dass unser Glaube in Jesus Christus ja stärker wird und größer wird. Und das ist auch mein Gebet und ich möchte mit uns beten, eben, dass Gott genau das auch in uns wirkt. Herr, wir kommen heute zu dir und wollen auf deine Herrlichkeit schauen, wie sie uns in Jesus offenbart ist. Ja, hilf uns, dich immer klarer zu erkennen und tiefer in unserem Glauben auch zu wachsen. Ja, lass deinen Geist in uns wirken, damit wir immer mehr wie du werden und deine Herrlichkeit in uns sichtbar wird. Amen. Ja, und der Bibeltext, den wir uns heute gemeinsam anschauen wollen, den finden wir in Johannes 6. Wir lesen uns die Verse 1 bis 15 im Kapitel 6 von Johannes. Ihr findet den Text auf den Zetteln oder in den ausliegenden Bibeln auf der Seite 117 im hinteren Teil. Das ist die gut bekannte Geschichte der Speisung der 5000. Ich lese uns Gottes heiliges, irrtumsloses und vollkommenes Wort. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg, setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus aber antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrot und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte, gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Ja, ich hatte ja vorhin gezeigt, dass das Johannesevangelium eben, oder dass Johannes das ganze Evangelium dazu nutzt, uns mit vielen kleinen Details zu zeigen, wer Jesus, der Sohn Gottes, ist. Und wir steigen eben heute wieder in das Johannesevangelium ein, nachdem wir ja letzten Jahres die ersten 5 Kapitel gemeinsam angeschaut hatten. Und in den nächsten Monaten, also wie gesagt, bis Ende November, glaube ich, ja, werden wir dann die Kapitel 6 bis 8 uns näher, ja, werden wir die näher untersuchen, uns ja immer mehr Jesus erkennen zu suchen. Und ja, wir finden am Ende von Kapitel 5 2 Verse, die als Kontext von dem Text für heute eigentlich sehr relevant sind. Und zwar steht am Ende von Kapitel 5 in Vers 46 bis 47: Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Ja, diese Verehrung Moses durch die Israeliten, die ist der Kontext, die ist der Hintergrund ja für den Text, den wir uns auch heute anschauen wollen. Jetzt im 6. Kapitel macht Johannes nun einen Vergleich zwischen Mose und Jesus. Es sind viele kleine Details, aber wenn wir die dann zusammenführen, dann werden wir heute sehen, dass Jesus eben in dieser Begebenheit auch etwas tut, was Mose ja damals schon getan hat. Diese relativ bekannte Begebenheit der Speisung der 5000, ja, die wird heute eine ganz neue Dimension vielleicht auch bekommen für uns. Ja, lass uns dem Text zuwenden, der Speisung der 5000. Und direkt zu Beginn der Begebenheit sagt uns Johannes oder zeigt uns Johannes 4 relativ kleine Details eigentlich, die Jesus mit Mose vergleichen. Wir sehen direkt zu Beginn von Vers 1 und Vers 2, ja, dass Jesus die Menschenmenge angeführt hat. Die Menschen gingen Jesus hinterher. Ja, und sie befanden sich am See Genezareth oder dem Galiläischen Meer, was ja aber auch See von Tiberias genannt wird. Und im Alten Testament ist uns der See auch bekannt als See von Kinneret. Der Name wurde halt zwischenzeitlich geändert, weil ja erst eine Stadt gegründet wurde, 20 nach Christus, die hieß Tiberias. Und die hat dann der König Herodes Antipas ja zu Ehren des Kaisers Tiberias erbaut. Und damit hat sich dann auch der Name des Sees geändert. Ja, und wir erfahren auch aus den früheren Evangelien, also Markus-Evangelium, was ja schon ein paar Jahre davor geschrieben wurde, dass Jesus und die Apostel an die Ostküste gingen, eben um den Menschen zu entfliehen. Sie wollten ein bisschen Ruhe haben und sich ausruhen vor den ganzen Menschenmassen. Und wir sehen hier also jetzt einen Jesus, der eine Menschenmenge anführt, genau wie Mose. Er führt dieses große Volk an. Ja, Mose, er war der Anführer Israels. Er war der, der das Volk aus der Sklaverei befreit hat. Und zweitens folgt die Menge eben Jesus, weil sie die Zeichen gesehen haben. Ja, das fügt Johannes hier nochmal extra auch an. Er betont das nochmal extra. Das macht Johannes übrigens im Evangelium sehr, sehr oft. Er gibt immer wieder diese kleinen Erzählerkommentare. Er berichtet was, sagt: Übrigens, das ist wegen dem. Übrigens, das ist wegen dem. Damit wir immer mehr erkennen, wer ist denn dieser Jesus? Ja, und er will umso deutlicher eben herausstellen, und wer dieser Jesus ist. Er will uns immer deutlich herausstellen, dass dieser Jesus kein normaler Mensch ist, der jetzt ja mit dem Volk durch die Gegend gezogen ist, der Menschen geheilt hat, sondern dass er der Sohn Gottes ist. Und warum ist diese Menge damals in Mose gefolgt? Ja, sie haben die Zeichen eines Moses gesehen in Ägypten. Mose, ja, wurde von Gott gebraucht, dass er auch diese 10 Plagen sozusagen über, ja, Ägypten bringen konnte. Und diese Zeichen haben den Mose bestätigt. Diese Zeichen, das Volk Israel hat die Zeichen gesehen und wussten, okay, Gott steht hinter Mose, wir wollen ihm nachfolgen. Ja, und sind dann mit Mose gemeinsam aus dem Land ausgezogen. Ja, und so ist es auch bei Jesus. Die Menschen folgten Jesus nach. Ja, sie wollten vielleicht auch dem Jesus nicht unbedingt dienen. Sie wussten vielleicht auch nicht ganz genau, wer ist denn dieser Jesus jetzt. Aber ja, Jesus hat Menschen geheilt und deshalb folgen wir diesem Jesus einfach mal nach. Jesus war ziemlich günstiger Gesundheitsdienstleister. Wir tun nichts dafür, laufen Jesus hinterher und der macht uns noch gesund. Und drittens sehen wir dann auch in Vers 3 eben, dass Jesus mit seinen Jüngern auf den Berg gegangen ist. Ja, es ist jetzt nicht ein ganz bestimmter Berg, der hier gemeint ist, sondern wahrscheinlich eben diese Hügellandschaft östlich von dem See, was wir heutzutage auch als die, ja, den Golan, was uns heutzutage als den Golanhöhen bekannt ist. Ja, und die Parallele zu Mose ist auch diese: Nachdem Mose diese Zeichen vollbracht hat, nachdem Mose mit dem Volk Israel ja ausgezogen ist aus Ägypten, ist er eben mit seinem Diener Josua auf den Berg gestiegen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Geschichte des Volkes Israel. Dieses Hinaufgehen Moses auf diesen Berg, ja, das war eines der wichtigsten Ereignisse überhaupt. Dort haben sie die 10 Gebote bekommen. Dort sind sie Gott begegnet. Ja, und als Viertes betont Johannes dann auch in Vers 4, eben weil er die Leser darauf aufmerksam machen will, dass es zu der Zeit des Passas passiert ist. Dieses Ereignis, von dem wir heute lesen, findet kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden, statt. Und dieses Teil ist eben so wichtig. Dieses Fest wurde von den Juden jedes Jahr aufs Neue gefeiert, weil sie sich daran erinnert haben, wie Gott sie eben mit der Hilfe Moses gerettet hat, aus Ägypten rausgeholt und ja, mit Mose durch die Wüste gegangen sind. Wie sah dieses Fest denn aus? Ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Feier, dieses Festes war eben, dass jeder Haushalt, durfte ein Lamm schlachten. Und das wurde dann von dem Haushalt auch gegessen. Und wir werden in den nächsten Wochen immer mehr sehen, immer weiter auch verstehen, diese Parallele zu Jesus, auch hier. Jesus, dieses Lamm Gottes, was letztlich auch geschlachtet wird. Ich will natürlich nicht zu weit auch vorgreifen. Ja, und Johannes, er hat jetzt hier 4 kleine Vergleiche aufgeführt, vielleicht auch, ja, die Jesus mit Mose verglichen haben. Aber diese 4 Punkte reichen natürlich jetzt nicht aus, damit das Volk direkt diese Verbindung hergestellt haben zu Jesus. Und die Frage ist natürlich, ist es überhaupt legitim, dass man jetzt sagt, okay, hier ist Jesus wie Mose, weil er hat diese 4 kleinen Punkte gemacht. Was zeigt denn nun Jesus dem Volk oder wie präsentiert sich Jesus jetzt als der, der mit Mose verglichen werden kann? Und das sehen wir, indem Jesus letztlich das Volk versorgt. Ja, Mose, er hatte diese Aufgabe, das Volk Israel aus der Sklaverei zu führen, in diese neue Heimat hinein. Und er hatte aber ein ganz, ganz großes Problem. Da waren 1 Million Menschen, vielleicht sogar 2 Millionen, ganz genau wissen wir es nicht. Aber wie ernähren wir diese ganzen Menschen nun? Wir hatten jetzt auch nicht so viel Platz, dass wir für 40 Jahre Essen mitnehmen konnten aus Ägypten. Und kurz mal was anbauen in der Wüste für so viele Leute ist auch schwer. Ja, eines der Hauptprobleme Moses war eben, ja, wie soll er die große Gruppe ernähren? Woher soll die ganze Speise kommen, die sie für diese lange Reise brauchten? Und ja, was würde Jesus jetzt hier mit dem Volk machen? Wie würde Jesus jetzt dieses Volk hier ernähren? Damals hat Gott Mose beauftragt, eben das Volk dadurch zu ernähren, dass er Brot vom Himmel geschickt hat. Wir kennen das unter dem Manna. Gott sandte Brot vom Himmel. Es lag jeden Morgen neu auf dem Boden, außer am Sabbat sozusagen. Und die konnten das Brot nehmen und einfach essen. Sie durften ja jeden Tag erleben, wie Gott sie versorgt. Ja, und jetzt zeigt uns auch hier Johannes, um wie viel größer und herrlicher Jesus eigentlich ist. Wie wird Jesus das Problem des Hungers lösen? Wie bekommt er jetzt vielleicht 15, vielleicht auch 20.000 Menschen satt? Weil die Bibel berichtet uns von 5.000 Männern und wir wissen, dass es höchstwahrscheinlich auch noch Frauen und Kinder gab. Also wir lesen nachher von mindestens einem Jungen, der dabei war. Ja, wir lesen dann in Vers 5, wie Jesus sagt, da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt. Und er spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese Essen haben? Ja, Jesus fragt Philippus hier sehr provokant. Warum fragt er eigentlich Philippus? Es kann gut sein, dass er vielleicht vor allem Philippus gefragt hat, weil Philippus kommt aus der Gegend. Philippus, der, wir lesen das in Johannes 1, Vers 44, der kam aus der Stadt Bethsaida und das ist ja seine Gegend, der kennt das. So wie wir in unserer Stadt jedes Restaurant kennen und jeden Meckes vielleicht oder ja, bei euch wahrscheinlich gutes deutsches Restaurant. Genau. Und es war eben seine Gegend. Und vielleicht hat genau deshalb Jesus auch jetzt hier den Philippus gefragt, ja, wo können wir denn so viel Essen kaufen, dass diese 5000 hungrigen Männern plus die Frauen und Kinder alle satt werden? Und das fragt Jesus natürlich nicht, weil Jesus ziemlich planlos ist, weil Jesus selber nicht weiter wusste und was machen wir jetzt, sondern ja, Johannes wusste vielleicht auch, dass wir schon diese Frage hätten. Und dann schreibt er direkt in Vers 6 weiter. Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Ja, wir erfahren hier, dass er ihn damit prüfen will. Nicht unbedingt im Sinne einer unfairen Prüfung, wo er ihn einfach bloßstellen will, ja, sondern in einer Art von Herausforderung für Philippus, damit er sehen kann, ist er jetzt dieser Situation gewachsen, damit klar wird, wie ist mein Verständnis von diesem Jesus, der jetzt hier vor mir steht, dem ich schon seit einiger Zeit nachfolge. Und Philippus, er hat natürlich keine Ahnung, wo er das Brot kaufen soll. Nachvollziehbar. Er denkt sofort an riesige Geldsummen, war wahrscheinlich ziemlich gut in Mathe und sagt dann ja sinngemäß, boah, für einen halben Jahreslohn würden wir vielleicht so viel Brot kriegen, dass jeder ein bisschen bekommt. Aber wahrscheinlich hat er auch schon vergessen, dass die Bäcker alle zu hatten um die Uhrzeit. Und ja, er hat es aufgegeben. Er sagte, ich weiß es einfach nicht. Wir kriegen das mit so viel Geld kriegen wir es nicht mehr hin. Abgesehen davon, ich habe das Geld doch gar nicht mal. Diese 20.000, die ich jetzt hier vielleicht bräuchte für, wo sollen wir die denn herkriegen? Ja, wir können uns diese Szene wahrscheinlich ja sehr bildhaft vorstellen. Die Jünger stehen im Kreis, kratzen sich am Kopf und ja, wissen nicht ein und nicht aus. Ja gut, was machen wir jetzt? Möglicherweise dachten sie sich selbst, boah, selbst wenn Jesus nicht weiß, wo wir die Leute füttern sollen, dann was will er jetzt von uns? Und Philippus, Andreas, Petrus, diejenigen, die auch wirklich aus dieser Gegend kamen, sie alle dachten so, boah, ich glaube, jetzt kriegen wir alle nichts zu essen. Das wird heute nichts. Ja, und der Abschnitt erinnert mich wirklich daran, dass ich in meinem Leben immer wieder auch, wenn ich vor Herausforderungen stehe, vor Prüfungen oder vor Problemen, ja, dass ich immer wieder sehr schnell einfach aufgebe. Ich weiß, ich kann nichts gegen Tod, gegen Krankheit, gegen Kriege machen. Ja, Probleme, denen wir nicht gewachsen sind, ja, wir können uns den Herausforderungen einfach nicht stellen. Und selbst die kleineren Probleme, viel zu schnell bin ich denen einfach machtlos gegenüber. Wer kann denn schon verhindern, dass er mal krank wird? Wir können dagegen nichts machen. Wer kann verhindern, dass er missverstanden wird von seinen Arbeitskollegen, Schulkameraden? Ja, wer kann denn wirklich dafür sorgen, dass er gemocht wird von den Leuten in seinem Umfeld? Ja, wir sind den Herausforderungen unseres Lebens beim Weiten nicht gewachsen. Wir wollen natürlich super schnell immer nach menschlichen Lösungen suchen, wenn wir eine Lösung brauchen. Und ich persönlich, ja, ich fange direkt an zu googeln und suche eine Möglichkeit, ja, wie ich das Problem lösen kann. Ja, dabei vergesse ich immer wieder viel zu oft, wer tatsächlich an meiner Seite steht. Wer ist denn derjenige, der mit mir durch dieses Leben geht? Ja, und so hat auch Jesus diese Frage an Philippus gestellt, damit auch er lernen kann, hey, du bist dieser Situation nicht gewachsen und das darfst du auch einfach zugeben. Und dann fällt auf einmal dem Andreas noch ziemlich scherzhaft ein, ach Philippus, komm, lass dein Geld stecken. Ich habe vorhin diesen kleinen Jungen gesehen, der hat eine Brotbüchse dabei, da waren auch ein paar kleine Brote drin und Fische. Also wahrscheinlich hat er dann angefangen zu murmeln, aber ich weiß, das reicht sowieso nicht. Diese 5 Brote, die 2 kleinen Fische. Ich wollte ja nur gesagt haben, hey, ich helfe, wo ich kann. Ja, aber glücklicherweise greift genau jetzt Jesus wieder in das Gespräch ein. Ja, und er übernimmt eben das Kommando. Und wie immer nutzt Jesus eben die Ereignisse, die um ihn herum passieren, die er geschaffen hat, ja, um zu zeigen, was wirklich seine wahren Absichten sind. Und auch hier eben, wer er persönlich wirklich ist. 5000 Männer sitzen da, oder er befiehlt sie, ne, das lesen wir in Vers 10, dass sie sich hinsetzen, vielleicht 15, vielleicht 20.000 Menschen in Summe. Sie alle setzen sich hin und Jesus möchte sie jetzt füttern. Oder ihnen ja Essen geben. Und wir wissen natürlich, wie die Geschichte weitergeht. Wir kennen da schon das Ende, haben es wahrscheinlich von klein auf schon gehört. Das ist eine der Geschichten, die wir alle irgendwie kennen. Aber deshalb dürfen wir auch nicht hier vielleicht ja, so verächtlich über die Jünger denken und sagen so, boah, wo ist denn deren Glauben? Ist er so weit weg? So, die wissen doch, Jesus ist doch da, der kann das doch so machen und dann ist alles wieder gut. Bei mir persönlich ist es oft so, ja, ich höre es auf zu zweifeln, wenn ich wirklich sehe, dass Gott was am Machen ist. Meine Zweifel sind immer so lange da, bis ich wirklich erkenne, Gott ist hier am Wirken. Und ich persönlich habe diesen Punkt, und das sehe ich auch hier bei den Jüngern, eben noch nicht erreicht, an dem ja, ich einfach auf den Herrn vertrauen kann und weiß, Jesus hat immer und in jeder Zeit alles im Griff. Ich höre erst auf zu zweifeln, wenn ich sehe, Gott ist am Wirken. Und ja klar, wir gucken jetzt die Geschichte an und sagen uns, ja, die Jünger, die wissen doch, Jesus ist da, der hätte doch eingreifen können. Aber ich glaube, das ist viel zu weit weg, in unserem Leben sehen wir viel zu oft, wie schnell diese Zweifel einfach da sind und wo wir dann einfach denken, okay, es wird alles nichts mehr. Und wenn ich vor einer Situation stehe, die mir eben unmöglich erscheint, dann suche ich sofort nach menschlichen Lösungen, wie vielleicht jetzt ein Philippus. Oder wenn wir dann auch keine sehen, dann verzweifeln wir, wie wir es jetzt vielleicht hier beim Andreas sehen. Und denken, ja, was soll das alles bringen? Dann werden wir heute halt alle hungern. Aber wir dürfen wissen eben, dass auch in diesen herausfordernden Situationen Gott unser Vertrauen auf die Probe stellen möchte. Deshalb dürfen wir tatsächlich in jeder Situation unseres Alltags getrost auf Jesus vertrauen und wissen, er hat das Ruder in der Hand, er wird die Geschichte auch weiter schreiben. Und dann in Vers 11, der vielleicht größten Untertreibung, die jemals geschrieben wurde, schreibt Johannes ganz einfach, wie Jesus alles unter der Kontrolle hat. Jesus aber nahm die Brote, dankte, gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Ja, Jesus nahm dem Jungen sein Essen ab. Wir wissen nicht, ob er dann schon Angst hatte, dass er gar nichts mehr zu essen kriegt, ob er gezögert hat, das überhaupt Jesus zu geben. Aber Jesus nahm das Brot, er dankte und dann wurde das Essen unter den Sitzenden verteilt. Kein Zaubertrick, keine okkulte Macht. Jesus sprach ein Dankgebet und das Essen wurde auf wundersame Weise vervielfältigt. Ganz einfach, für Jesus jedenfalls. Und nein, ich kann nicht erklären, wie genau dieses Wunder vielleicht passiert ist, ob das auf einmal ein Riesenberg da war oder ob das beim Brechen immer wieder vermehrt wurde. Wir wissen es nicht ganz genau. Johannes legt auch nicht so viel Wert drauf. Und ja, obwohl wir wissen, dass Johannes auf viele kleine Details Wert legt, war ihm das jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich nicht so wichtig. Was uns aber sagen will eben, dass dieser Jesus in seiner Souveränität, ja in seiner Allmacht, konnte Jesus diese 5 Brote und die 2 Fische in ein riesiges Buffet verwandeln, an dem sich jeder satt essen konnte. Ja, so viel sie wollten, steht in Vers 11. Ja, dem Schöpfer Himmels und der Erde, es war ihm ein kleines, ja, so viele Menschen einfach zu versorgen. Es war ihm ein kleines, ja, aus bisschen Brot Essen für ein ganzes Volk zu schaffen. Ja, wenn Jesus versorgt, ist es nie zu wenig. Ja, Jesus, er ist noch nie auf ein Problem gestoßen, was ihm zu groß war, was er nicht lösen konnte. Wir lesen auch im Johannesevangelium zu Beginn, ja, es gab auf einer Hochzeit kein Wein. Kein Problem für Jesus, er verwandelt Wasser zu Wein. Wir sehen hier in der Wildnis, es gab kein Essen, kein Problem für Jesus, er vermehrt das Brot einfach und dann gab es genug zu essen für alle. Wir sehen später auch noch, kein Leben in der Gruft, kein Problem für Jesus, er weckt den Lazarus einfach auf von den Toten. Ja, Jesus liebt es, nicht nur über das eben hinauszugehen, worüber wir bitten können, sondern über das, was wir denken können. Wir lesen in Epheser 3, Vers 20, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, und es sollte noch mehr kommen. Hier heißt es, sie hatten mehr als genug zu essen und waren ja zum Bersten voll. In Vers 12 lesen wir das. Und dann hatten sie alle genug eben gegessen. Jesus forderte dann die Jünger auf, ja, sammelt das alles mal ein, was wir jetzt hier haben. Alles, was übrig war. Und als sie das gemacht haben, dann haben sie gemerkt, so, ja, Jesus hat nicht gerade mal so genug, dass jeder ein bisschen was essen konnte, gesorgt, sondern Jesus hatte mehr als genug, ja, geschaffen. Ja, sie füllten 12 Körbe mit den Stücken der 5 Gerstenbrote, die übrig geblieben sind, lesen wir in Vers 13. Ja, und genau wie Gott eben durch Mose viele Jahre zuvor sich ja um das Volk gekümmert hat, um das Volk Israel, ja, sie ernährt hat, ihnen täglich genug zu essen gegeben hat, genauso kümmert sich Jesus auch um jeden Einzelnen in diesem Volk. Keiner ist hier übrig geblieben, der Hunger hatte, selbst der kleine Junge nicht. Ja, Jesus gab ihnen die Nahrung, die sie brauchten, auf eine Art und Weise, die alle Erwartungen übertroffen hat. Ja, und Johannes möchte uns hier aufzeigen, wie ja, außergewöhnlich, wie ja, wunderbar Jesus ist. Jesus ist diese Art von Mensch, eben, der ein Wunder vollbringt. Und zwar nicht mit einem großen Aufwand und dann gerade mal so genug, sondern er tut es überschwänglich, im Überfluss, ja, bis zum Überlaufen. Tausende Menschen zu speisen, kein Problem, weil er Gottes Sohn ist, weil er Gott ist. Ja, Jesu Barmherzigkeit wird hier so groß. Er wollte das Volk nicht einfach nach Hause schicken, als er gesehen hat, da sind so viele Leute und die haben alle Hunger. Nein, er wollte sie ernähren. Jesus kümmerte sich um sein Volk. Ja, Gott hat sich schon zu der Zeit des Moses um sein Volk gekümmert, damit sie nicht hungern mussten. Und genau das sehen wir auch hier bei Jesus. Er kümmerte sich um sein Volk. Ja, und so kümmert sich Jesus auch heutzutage immer noch für sein Volk. Ja, er führt, lenkt und leitet eben unser Leben, damit er zu seinen großen Zielen auch kommt. Er versorgt uns. Und ihm lohnt es sich tatsächlich zu vertrauen. Ja, selbst wenn alles auswegslos erscheint und ja, wir nicht wissen, wie soll es weitergehen. Unsere Fähigkeiten sind am Ende. Aber Jesus, er will sich und wird sich um unser leibliches Wohl kümmern. Ja, dieses Wunder hier in Johannes 6, ja, geht weit über das hinaus, was wir vielleicht bei Mose gesehen haben. Ja, es scheint ein Zeichen zu sein für einen neuen Exodus, der weitaus größer ist als der, der beim Passa gefeiert wurde. Ein neuer Exodus scheint hier ja am Kommen zu sein. Es bahnt sich eben etwas an, ein neuer Auszug. Und das Volk hat es gemerkt. Hier ist irgendwas passiert, was unsere Vorstellung bei weitem überboten hat. Das hätten wir nie erwartet. Und genau das spiegelt sich dann ja auch in der Reaktion des Volkes wider, der Menschen. Ja, wie reagieren sie denn auf dieses Wunder? Ja, das Volk hat einen gewissen Zusammenhang erkannt. Sie haben verstanden, hier ist jemand, der scheint mehr als Mose zu sein. Ja, diese Zeichen, dieses Wunder, das Jesus getan hat, öffnete ihnen die Augen. Sie haben in der Versorgung von dem Volk, also durch Jesus, gesehen, dass Jesus mehr sein muss, als jemand, der nur umherzieht und Menschen füttern kann und heilen kann. Ja, einige, die ihn sehen, stellen auf einmal die Verbindung dann her. Wir lesen in Vers 14, als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Sie nennen Jesus nicht einfach nur ein Prophet, der jetzt da ist, sie nennen ihn den Propheten. Er ist der besondere Prophet, auf den das Volk Israel gewartet hatte. Denn 5. Mose 18 schrieb Mose schon, der Herr, dein Gott, wird dir einen Propheten wie mich aus deinen eigenen Brüdern erwecken. Auf ihn sollt ihr hören. Der Herr wird dir einen Propheten wie mich aus deinen eigenen Brüdern erwecken. Auf ihn sollt ihr hören. Herr Jesus macht hier deutlich, dass er der Prophet ist, der wie Mose ist. Ja, und so endet das 5. Buch Mose mit den Worten in 5. Mose 34, Vers 10. Und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der Herr erkannt hätte von Angesicht zu Angesicht, mit all den Zeichen und Wundern und mit denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie täte in Ägyptenland am Pharao und so weiter. Ja, ein neuer Prophet würde kommen, ein neuer Prophet muss kommen, der diese mächtige Zeichen und die Wunder tun würde, so wie es ein Mose auch getan hat. Jahrhundert um Jahrhundert hat Israel auf einen Propheten wie Mose gewartet und jetzt scheint er da zu sein. Ja, sie sehen die Werke von Jesus und erkennen hier die Erfüllung dieser Prophetie. Jesus ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Ja, die Juden hatten hier, wahrscheinlich erst ansatzweise, aber die hatten hier ansatzweise verstanden, dass Jesus dieser verheißene Messias sein muss. Ja, haben wir das verstanden? Haben wir auch erkannt, dass Jesus der verheißene Messias ist, der ja auch damals schon verheißen wurde und der gekommen ist, ja, um dich und mich eben ja, zu retten und ja, dass wir seine Nachfolger sein dürfen? Ja, was war die größte Leistung von Mose? Sein größtes Vermächtnis war, dass er das Volk Israel sozusagen aus Ägypten herausgeführt hat. Mose, er war der große Befreier von Israel. Und als Jesus geboren wurde, befand sich Israel wieder in der Sklaverei. Sie waren wieder versklavt, aber dann nicht in Ägypten, sondern in ihrem eigenen Land. Ja, die Römer haben Israel erobert und ja, Israel wurde zum Teil ihres großen Reiches. Und wenn jetzt jemand wie Mose auftaucht, ja, was glaubt ihr, was die Israeliten dann von ihm erwarten? Sie wollen, dass er sie aus der Sklaverei wieder führt. Sie wollen eine Revolution wahrscheinlich wieder anzetteln. Sie wollen die fremden Besetzer ihres Landes stürzen. Ja, Jesus, er sollte ihr König werden. Ja, und hier haben wir jetzt eine Menge von, ja, mindestens, oder wir haben hier eine Menge von 5000 jüdischen Männern, die keine Lust mehr hatten auf diese römische Regierung, die über sie war, die sich an der Regierung, ja, gerieben haben. Und sie erkennen hier diesen größeren, den zweiten Mose und denken sich, endlich werden wir von Rom befreit. Ja, wir werden nicht länger Sklaven in unseren eigenen Städten sein. Lass uns doch Jesus zu unserem König machen und lass uns unser Reich wieder zurückerobern. Aber Jesus, er hat ihre Pläne hier durchkreuzt. Er sah diese Revolution wahrscheinlich ins Auge und ging einfach. War es Angst, war es Zweifel? Warum ist denn Jesus gegangen? Ja, weil Jesus nicht um den Sieg mit Rom oder über Rom besorgt war. Ihm ging es um einen viel größeren Sieg. Ja, Jesus kam, um Krieg gegen Sünde und Leid zu führen. Er kam, um sich mit dem Tod zu duellieren. Ja, sie wollten Jesus zu ihrem König machen. Aber bevor er die goldene Krone sich aufsetzen durfte und konnte, musste er sich erstmal die Dornenkrone aufsetzen. Bevor er auf dem Thron sitzen würde und als König herrschen konnte, sollte er erstmal an dem Kreuz hängen. Ja, die Kreuzigung würde vor der Krönung kommen. Ja, Mose hat einen großartigen Sieg erlangt, aber dieser Sieg, der verblasst im Vergleich zu dem Sieg, den Jesus ja davongetragen hat, den Jesus errungen hat, als er aus dem Grab auferstanden ist und ja über Hölle, Tod und Teufel triumphiert hat. Mose, er war der große Vorbild der Juden. Mose hatte durch die Kraft Gottes Riesiges vollbracht. Ja, aber Gottes Plan mit Jesus war viel, viel größer. Wir sehen beim ersten Passafest, was uns in Johannes, im Johannesevangelium berichtet wird, wie Jesus sagt, nachdem er diese Tempelreinigung vollzogen hatte, ja, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn wieder aufrichten. Wo er schon über sein Sterben und Auferstehen redet. Beim zweiten Passafest, und das haben wir heute gelesen, in Johannes 6, Vers 4, sagt Jesus eben, dass er noch nicht dieser König, oder zeigt Jesus, dass er noch nicht dieser König sein will, der jetzt auf den Thron geht, weil er weiß, erstmal geht er an das Kreuz. Ja, und beim dritten Passafest, was wir im Johannesevangelium finden, das letzte Passafest, ja, da lesen wir genau davon, dass Jesus tatsächlich an das Kreuz geht. Johannes hat auch hier diese Passafeste ganz bewusst platziert. Und ja, damit wir auch sehen, ja, Jesus, noch will er nicht auf den Thron. Noch, bevor er sich die Krone aufsetzt, weiß er, noch muss ich mir die Dornenkrone aufsetzen. Ja, und dann lesen wir ab Vers 11, ab Kapitel 12 sozusagen, wie Jesus' Weg an diesem Passa tatsächlich war, wie dieses Lamm Gottes ja zu dieser Schlachtbank geführt wurde, an dem er sterben musste für dich und mich. Bei dem Auszug aus Ägypten, da haben die Israeliten ein Lamm schlachten müssen, ja, was stellvertretend für sie gestorben ist. Das Blut, was stellvertretend ja für sie geflossen ist, damit sie eben nicht sterben mussten. Und so ist es mit Jesus auch. Ja, Jesus hat sich selbst gegeben als das Lamm Gottes, der stellvertretend gestorben ist für dich und für mich. Für unsere Übertretungen ist er an das Kreuz gegangen. Ja, damit du und ich wieder in dieser Beziehung mit Gott sein dürfen. Ohne Fehler, ohne Makel. So, dass wir eben keine Strafe mehr von Gott erwarten müssen. Jesus Christus, er sorgte nicht nur für unser leibliches Wohl, er sorgte nicht nur für das leibliche Wohl des Volkes Israel. Nein, Jesus ist gekommen, um zu sterben und aufzuerstehen. Er ist gekommen, um für dein und mein geistliches Wohl zu sorgen. Ja, du kannst gerne mit den Leuten auch aus der Gemeinde oder mit deinen Sitznachbarn über diesen Jesus reden. Liebend gern, wenn du ihn noch nicht persönlich kennst, ja, erzählen wir dir mehr von diesem Jesus und was er ja für dich und mich getan hat. Ja, und wenn du diesen Jesus auch besser kennenlernen willst, wir haben immer wieder auch die Christian-Entdecken-Kurse. Diesmal ab dem 9. September findet der statt in diesem Bookshop, von dem wir vorhin gehört haben. Auch da darfst du diesen Jesus immer besser kennenlernen. Komm gerne vorbei und ja, hör dir an 5 Abenden an, wer ist dieser Jesus und ja, was hat der für dich und mich getan? Ja, liebe Gemeinde, wir befinden uns mitten in diesem Krimi, mitten in dieser Geschichte Jesu. In dieser spannenden Geschichte, von der Johannes erzählt, in dem er uns immer mehr von der Herrlichkeit Jesu zeigen will. Ja, die Frage für dich und mich ist also, vertrauen wir diesem König? Ja, ist Jesus jetzt schon unser König? Ja, Jesus will natürlich mehr sein als nur ein einfacher König, der vielleicht Israel aus der Herrschaft Roms befreit hat. Ja, Jesus, er ist diesen Weg ans Kreuz gegangen und hat sich dann auf den Thron gesetzt, weil er König sein will über ein ganz anderes Reich. Und in diesem Reich regiert dieser Jesus jetzt schon. Jesus ist der König, der dich und mich aus der Sklaverei der Sünde gerettet hat. Und er will uns in dieses gelobte Land bringen. Ja, und Jesus kümmert und versorgt eben seine Gemeinde, sein Volk, jeden Tag aufs Neue. Er weiß, was uns fehlt und er weiß eben, wie er sein Volk immer ausreichend, ja, übermäßig viel versorgen kann. Ja, Jesus ist der Retter und König. Jesus ist der Prophet, den wir alle brauchen und dem es sich lohnt, nachzufolgen. Amen.